Ja, ich freue mich, bei euch zu sein heute. Man merkt gleich, auch in den Interviews schon, das Bild, was ich von Gott habe, hat einen unglaublichen Einfluss auf mein tägliches Leben.
Danke.
Also, Maren, wie du das gesagt hast, Gott ist irgendwie immer da. Also, da merkt man dein Bild, dass Gott eben der nahe Gott ist, der Vater, der da ist, das begleitet dich durch den Tag. Und ich glaube, das ist einer der Schlüsseldinge auch, die wir wissen müssen. Unsere Bilder, die wir von Gott haben, die beeinflussen unser Leben ganz massiv. Wir denken vielleicht manchmal, ja okay, Gott, irgendwie stelle ich mir es vor oder so. Diese Vorstellung, die du hast, beeinflusst dein Leben. Das ist so ein Schlüsselsatz, glaube ich, den wir verstehen müssen, wenn wir auch über die Bilder von Gott reden. Weil das in unserem Leben, wir sind von unserem Menschsein her eben auch auf Gott getuned. Selbst wenn ich nicht an Gott glaube, ist da immer irgendwas in uns, das über Gott nachdenkt oder das eben da an diesem Punkt am Arbeiten ist. Und das Bild oder der Gedanke, der da am Arbeiten ist, der bestimmt dein Leben. Ich habe euch ein Bild von Gott mitgebracht, genau, das ist die Shiva hier, mein Arbeitskollege in Bangladesch, da habe ich ja mal 10 Jahre gearbeitet, der hat seine Tochter Shiva genannt. Das ist aber gleichzeitig auch eine Göttin und ist eine absolut brutale Göttin. Die brutalste und komplexeste Gottheit, die es gibt. Es gibt den Brahma, das ist der, wo alles anfängt mit. Und dann gibt es die Shiva, bei ihr hört alles auf. Sie ist die Zerstörerin, die alles tötet am Schluss. Das ist dieser Kreislaufgedanke, der da ist. Und sie steht eigentlich nur für Mord, für Zerstörung, Tod und vieles mehr. Da mag man sich fragen, hey, warum nennt man seine Tochter Shiva? Es ist schon krass. Außer man hat ein Bild von Gott, was so ähnlich ist und denkt mit diesen Gedanken, hey, wenn ich meine Tochter Shiva nenne, dann besänftige ich diesen Gott. Also ich gebe diesem Gott ein Opfer, ich gebe den Namen meiner Tochter für diesen Gott her. Ich weiß nicht, ob das so war bei ihm, aber das könnte so sein. Man will ja nicht, dass dieser Rachegott die Rache in meinem Leben ausführt und ich darunter leide. Also auch hier ganz interessant, diese Verbindung ist oft in Bangladesch so, dass da die Gottheiten irgendwo wieder im alltäglichen Leben vorkommen. Ich habe euch nochmal ein Bild mitgebracht, das ist der Baal, eine Gottheit, die in Israel ja ganz stark verehrt wurde, auch von außen reinkam, babylonische Gottheit. Und auch in der Bibel eine Rolle spielt. Der Bibelvers dazu, als aber der König der Moabiter sah, dass ihm der Kampf zu stark war, nahm er 700 Mann mit sich, die das Schwert führten, um beim König von Edom durchzubrechen. Aber sie konnten es nicht. Da nahm er seinen erstgeborenen Sohn, der an seiner Stadt König werden sollte, und opferte ihn zum Brandopfer auf der Mauer. Was wollte er? Er wollte diesen Baal, die Kraft des Baals für sich haben und für seinen Kampf, damit Gott für ihn kämpft letztendlich, weil er es selber nicht schaffte. Schon interessant, dieses Bild von Gott, Baal kann mir helfen, also wenn ich ihm ein großes Opfer gebe, meinen Erstgeborenen, das war der entscheidende Stammhalter, den gebe ich ihnen, also das Größte, Wichtigste, was ich habe. Dann wird Gott mir helfen. Es ist tatsächlich auch eine historische Tatsache, diesen Stein, der König hat das in Stein gemeißelt und diesen Stein hat man gefunden. Den gibt es in einem Museum, wo der König prahlt, dass er seinen Sohn geopfert hat und dadurch nicht den Kampf verloren hat. Und das lesen wir auch in der Bibel, diese Stelle. Also was für ein Bild von Gott. Ich brauche den stärkeren Gott, um das andere Volk zu besiegen, was vielleicht auch einen Gott hat, aber ich brauche eben den stärkeren Gott. Und was für drastische Maßnahmen, um diese Gunst des Gottes denn zu bekommen. Also die Zeit damals, und deswegen sage ich das jetzt auch ein bisschen, war so anders wie unsere Zeit. Die war geladen von Furcht vor Gott. Absolute Furcht vor diesem Rachegott. Oder so ein Baal oder eben anderen Dingen. Aber man hat ständig Angst gehabt, dass man nicht genug geben kann, um Gott, wie man sich ihn vorstellt, zum Guten für mein Leben zu bewegen. Total anders. Angst war die Motivation, für Gott zu handeln. an Gott zu glauben, Dinge zu tun, die man sonst nicht tun würde. Also es ist ganz interessant, dass wir heute, glaube ich, so absolut weit weg von diesen Texten, von dieser Kultur auch sind, die damals gelebt wurde. Wer hat denn heute noch Angst vor Gott oder wer malt sich aus dieser Situation, stellt sich einen Gott vor? Ganz wenig ist das so. Damals war die Frage eben, welcher Gott ist der stärkere Gott? Nicht gibt es einen Gott, was vielleicht heute eher die Frage wäre. Gibt es überhaupt Gott oder welchen Gott soll ich anbeten? Damals war die Frage nicht, ob es Gott gibt, sondern welcher Gott ist der stärkere und den muss ich haben, damit ich im Krieg gewinnen kann. Heute eher die Frage, wer hat denn überhaupt Recht, würde ich mal so sagen. Sind es die Muslime oder die Hinduismus oder irgendwelche Animismus oder sind es doch die Christen mit der Bibel? Das ist vielmehr so die Frage, glaube ich, nicht, ob es, gibt es Gott natürlich auch. Für damals war ganz klar, Gott gibt es, bloß welcher Gott ist der Stärkere? Heute gibt es Gott und wer hat Recht? Eher in diese Richtung, diese Frage. Das Bild, wie ich mir Gott vorstelle, selbst wenn ich glaube, dass es nicht Gott gibt, bestimmt ganz stark mein Leben, dieser Schlüsselsatz. Wie stellen wir uns Gott vor? Die Antwort auf diese Frage, welche Religion hat denn Recht oder welche, also die dann ja auch sagt, wie Gott ist, ist heute keine. Keine Religion hat Recht. Da ist ja dieses Bild von den indischen Elefanten. Jeder sieht nur einen Teil des Elefanten. Alle haben irgendwie Recht, aber keiner hat wirklich richtig Recht. Das ist so die Antwort, die man gibt heute. Und auch interessant, zu was führt denn das? Wenn keine Religion Recht hat, was ist denn dann mein Bild von Gott? Und dann zu sagen, das wird ja oft getan, ist eigentlich egal, was für ein Bild von Gott du hast, du stellst ihn so vor und du so, Hauptsache für dich ist es gut. Wenn man dann aber sieht, wie unterschiedlich die Religionen sind, dann frage ich mich dann schon, wie passt denn das zusammen? Ist denn alles richtig, der Islam oder Hinduismus mit solchen Gottheiten oder das Christentum, das total anders ist? Wie passt das zusammen? Ich finde es eine sehr oberflächliche Antwort, denn wenn man die Religionen mal studiert, merkt man, die sind sowas von gegensätzlich. Da kann man nicht sagen, das ist richtig und das ist richtig. Das geht irgendwie nicht. Neulich mit einer jungen Frau diskutiert länger, sehr im Hinduismus gewesen und ist auch noch da und findet sie sehr interessant und das bewegt sie. Und sie fragt, woher soll ich wissen, Matthias, was denn richtig ist? Ist es die Bibel? Da, klar, aber die anderen sagen das auch und woher soll ich das wissen? Und sie kann nicht einfach sagen, das ist jetzt das oder das. Meine Antwort war ein Stück weit, studier mal die Religion. Ich habe 10 Jahre im Hinduismus und im Islam gelebt. Und schau mal, welchen Effekt die Religion auf das Volk hat. Da gehen einen Augen offen. Da merkt man auf einmal, wo das hinführt. Das war die eine Seite, dass man wirklich mal ernstlich fragt, wer ist denn, wie ist denn Gott? Also sich wirklich versucht, ein wirklich gutes Bild von Gott zu malen, zu bekommen. Und die andere Frage, wo sie dann zum Schluss meinte, fand ich sehr interessant. Wahrscheinlich muss ich einfach mal den Schritt gehen, zu vertrauen. Und ich glaube, das stimmt auch. Ich werde nie die Frage 100% beantworten können. Ich muss auch einen Schritt auf Gott zutun. Das war ihre Antwort. Ich glaube, dass kein Mensch genau sagen kann, wie Gott ist. Wir haben ganz viel in der Bibel, aber dass wir von uns heraus diese Vorstellung, die wir uns machen, dann sagen, so ist Gott, das wird immer ein bisschen schief. Wir brauchen Gottes Offenbarung, also Gottes eigene Worte über ihn selber, dass er sagt, wie er ist. Sonst wird es ganz schwierig und das haben wir in der Bibel an vielen Stellen, wo Gott sagt, so bin ich. Und da können wir dann ganz klar auch sagen, so ist er eben. Jesus hat zu seiner Zeit ganz viel Zeit damit verbracht, den Leuten zu sagen, was sie falsch denken. Ihr habt gehört, ich aber sage euch. Also die hat ganz viele falsche Vorstellungen, die Pharisäer. Ihr denkt, ich bin so, ich aber sage euch. Und hier merken wir, wir brauchen diese korrigierenden Gedanken von Gott, um unser Bild auch zurechtzurücken. Wir brauchen dringend Demut, nicht schon alles selber besser zu wissen, sondern uns von Gott belehren zu lassen. so viel Gedanken, warum denkt man in Hinduismus und im Islam so? Wo kommt denn das her? Es dreht sich ganz oft um den eigenen Vorteil, eigene Motivation. Es geht immer um den Menschen. Aber Gott mal an sich Gott sein lassen und sich von ihm sagen zu lassen, wie er ist, ist vielleicht nicht ganz einfach. Ich sage einfach mal so, ich glaube, unser Hochmut verhindert oft, dass wir lernbereit sind und uns auch tiefer mal eingraben in die Gedanken Gottes. Ich weiß ja, wie er ist. In der Jungschar geht es dann so, bei den Kids, ich weiß das schon alles. Geschichte kenne ich, brauch's gar nicht erzählen. Wir brauchen das, dass uns erzählt wird, wie Gott ist, von Gott selber. Sind wir noch lernbereit? Das ist so eine Frage, die ich mal aufgeschrieben habe. Bist du noch bereit, dich von Gott korrigieren zu lassen, sagen zu lassen, wie er ist? Wir veranstalten Gottesdienste, um zu lernen, nicht weil wir schon alles wissen, um uns auch mal korrigieren zu lassen, wenn Gedanken sich einschleichen, die vielleicht nicht richtig sind, um sein Wort nochmal neu wirken zu lassen. Der Geist wirkt und erinnert uns an das, was Gott gesagt hat. Wir brauchen das. Theologie ist kein Nebenfach. Heutzutage absolut zum Nebenfach auch in den Unis geworden, weil keiner will es mehr studieren. Theologie ist kein Nebenfach. Wenn ich wissen will, wie Gott ist und wenn ich begreife, dass mein Gottesbild mein Leben bestimmt, dann mache ich mir Gedanken über das, was Gott sagt, wie Gott ist. Das ist Theologie. Die Frage über Gott, Theos Gott. Also, bist du noch lernbereit, auch neu offen zu sein für Gott, wie er ist, weil er so komplex ist und so viele Dinge? Da brauchen wir immer wieder das Hinblicken auch. Also im Hinterkopf behalten, mein Verständnis von Gott prägt mein Leben. Glaubst du an Shiva, dann wirst du diesen Rachegott versuchen zu besänftigen. Glaubst du, dass Gott der ferne Gott ist, dann wird das so sein in deinem Leben, dass du ihm auch nicht nahe kommst. Glaubst du an einen Gott, der wenig mit uns Menschen zu tun hat, spielt das Thema eben keine große Rolle. Glaubst du wirklich im Sinne von Vertrauen, also ich vertraue Gott, dass er da ist und hilft, dass er mich erwählt hat, dass er einen Plan für mein Leben hat, natürlich spielt das dann eine Rolle in deinem Leben. Dann fragst du danach und dann fragst du nach Gott und dann fragst du, wie soll ich jetzt dieses gestalten, welche Entscheidung soll ich treffen? Also wir merken diese ganz starken Auswirkungen, die da sind. Welches Bild haben wir von Gott? Wie denke ich Gott? Wie sehe ich Gott? Das bewegt und bestimmt mein Leben. Gott stellt sich Mose und dem Volk Israel vor. Wir schauen uns den Text an. Ich habe nur mal den einen Vers hier mitgebracht. Das ist ein komplexerer Text, aber dieser eine Vers, wo er sich selber vorstellt. Da kam Jahwe in einer Wolke auf den Berg herab, stellte sich an die Seite von Mose und rief den Namen Jahwes aus. Dann zog er vor seinen Augen vorbei, rief Jahwe, Jahwe, also der Name Gottes, Gott barmherzig und gnädig, geduldig und reich an Güte und Treue. So einfach stellt Gott sich den Menschen vor, damals dem Volk Israel. Wir nehmen nun mal zwei Eigenschaften heraus, weil sonst wird das zu viel. Die ersten beiden, denn die sind im hebräischen Denken, die als erstes genannt werden, sind die wichtigsten. Das wird immer so aufgeschrieben. Und das stimmt hier, denke ich, auch so. Gott wollte, dass wir das als erstes und grundlegend verstehen. Er ist barmherzig und gnädig. Das ist das Erste, was er über sich aussagt bei der Selbstvorstellung. Hat sich vorher schon einmal vorgestellt im Dornenbusch. Das war das allererste Mal. Ich bin, der ich bin. Und das ist das Wort für Jahwe. Und hier macht er das Gleiche, Jahwe, ich bin, der ich bin, und erklärt es. Das ist das zweite Mal überhaupt in der Bibel, wo er sich persönlich vorstellt, wie er ist. Also, wir haben das, barmherzig und gnädig. Und es ist ganz interessant, genau dieses Wortpaar wird in der Bibel ganz oft wieder, vor allem in dem Psalmen aufgegriffen. Zum Beispiel hier, Psalm 145, und ich will erzählen von deiner Herrlichkeit. Sie sollen preisen deine große Güte und deine Gerechtigkeit rühmen, gnädig und barmherzig. Stehen hier wieder zusammen. Ist der Herr geduldig und von großer Güte? Das wird ganz, ganz oft zitiert. Nun sind die Psalmen ja Gebetsworte. Ich habe mich gefragt, wie beten wir dann? Es ist interessant, dass die Psalmen hier beten in Als erstes stellen sie Gottes Eigenschaft, ihr Bild, das sie von Gott haben, voran. Gott, du bist gnädig und barmherzig, deshalb. Vielleicht ist das ein guter Tipp auch für uns. Ich habe das Gefühl, wenn, also so ist es bei mir jedenfalls, wenn ich bete, wenn ich mit Gott rede, auch tagsüber gerne, es sind oft Gedanken, die aus mir, aus meiner Notsituation kommen und dann frage ich Gott, hilf mir, ich brauche dich jetzt. Das ist auch nicht falsch. Aber so eine Grundhaltung, oder ist das andere, Gott, ich hab so viel geleistet für dich, siehst du das nicht? Hey, wir mühen uns ab hier seit Jahren, wo bist du? Diese zwei Haltungen sind, Grundhaltungen sind oft da. In dem Psalm lernen wir was anderes, da geht's, Gott, du bist. Also der Fokus ist weg von mein Menschsein hin zu Gott. Und ich glaube, das ist ein ganz wichtiger Punkt, auch im Beten. Wenn wir das schaffen, unsere Gebete vielleicht auch so wie die Psalmen zu führen, ist nur so ein Gedanke, fokussieren auf wie Gott ist, barmherzig und gnädig und dann zu den anderen Dingen kommen. Vielleicht ein ganz wichtiger Punkt, der uns auch ein Stück weit hilft, immer wieder neu zu sehen, wie Gott ist. Jetzt schauen wir uns die Worte etwas näher an. Rahum, Barmherzigkeit, Hanun. Barmherzigkeit und Gnade wird ganz oft zusammen genutzt in jüdischen Gebeten. Die Gebete sind auch ganz bekannt in Talmud überall aufgeschrieben. Da kommen die Worte immer zusammen vor. Rahum, Bahanun, Gott, du bist barmherzig und gnädig. So wird gebetet auch im Judentum. Das erste kann man vielleicht am besten mit einer Geschichte erklären von Salomo. Ihr kennt sie vermutlich auch alle, wo die zwei Mütter Kinder bekommen, Prostituierte. Und Salomo, der ja der weiseste Mensch ist und eben auch Richter, kommt in diese Situation hinein. Was ist passiert? Die beiden Mütter schlafen und eins der Kinder wird im Schlaf, stirbt im Schlaf, wahrscheinlich erdrückt, so steht es glaube ich drin, erdrückt von der Mutter. Und dann tauscht die andere Mutter, nachts während die beide schlafen, das Kind aus, nimmt das Tote, legt es rüber und nimmt das Lebendige zu sich. Am Morgen, die andere Mutter merkt es natürlich, das ist nicht ihr Kind. Und das andere Kind ist tot. Ja, was sollen sie machen? Jetzt streiten sie um das lebendige Kind und der Streit kommt vor Salomo. Und Salomo muss entscheiden als Richter und er ist weise und tut hier etwas ganz Weises auch. Er nimmt ein Schwert und sagt, dann töten wir halt das Kind. Halbe, halbe, jeder kriegt ein Stück. Und die Reaktion der Frauen ist interessant, teilt das lebendige Kind in zwei Teile und gibt dieser die Hälfte und jener die Hälfte. Sagt die Frau, deren Sohn lebte, zum König, denn ihr mütterliches Herz entbrannte in Liebe für ihren Sohn und sprach, ach mein Herr, gebt ihr das Kind lebendig und tötet es nicht. Jener aber sprach, es sei weder mein noch dein, lasst es teilen. Da antwortet der König und sprach, gebt dieser das Kind lebendig und tötet es nicht, denn sie ist die Mutter. Sehr weise, ne? Er hat das mütterliche Herz und das ist genau dieses Wort, was hier steht, Rahum, diese Barmherzigkeit, wird damit erklärt. Also Barmherzigkeit, das Bild, was dahinter steckt, um das besser zu verstehen, ist die Liebe der Mutter zum Kind. Ich vermute, das ist eins der stärksten Lieben, die es gibt, also diese Liebe von Mutter zu Kind, von Eltern zu Kind. Ich denke, dass es fast nichts Stärkeres gibt. Massiv. Wenn ihr mal auf dem Spielplatz seid und die Eltern, die Mütter vor allem, die haben immer ein Auge auf die Kinder. Eher egal, was da passiert. Da ist immer ein Blickkontakt oder da ist ein sechster Sinn, würde ich fast sagen. Da, wenn da irgendwas schief läuft, sofort ist die Mutter da. Und das Tag für Tag, Monat für Monat. Dann sind die Kinder aus dem Haus. Wir haben jetzt noch ein Kind bei uns im Haus. Der Älteste ist gerade ausgezogen. Und dann geht's weiter. Wir sind trotzdem Eltern. Wir denken trotzdem weiter dran. Wenn es denen nicht gut geht, dann sind wir, bewegt's mich. Dann denke ich drüber nach. Es hört nicht auf, ein Leben lang. Das ist das Bild, was Gott benutzt, um zu beschreiben, wie er ist. Unglaublich liebevoll, barmherzig zu uns Menschen. Das müssen wir verstehen. Es kommt auch an verschiedenen Stellen immer wieder in der Bibel vor. Der liebende Vater, wir haben es gehört, dieses Elternherz, was für den Kinder brennt. Rahum, hier wird es so benutzt. Ja, das festzuhalten. Als erstes, hebräisch, will er, dass wir das im Kopf haben. So ist er. Ich dachte noch an meine Frau, die hat ihr Handy immer am Bett, soll man ja nicht, ich packe mein Handy nicht ans Bett. Sie stellt es dann abends auf Flugmodus. Und dann war sie immer überlegen, kann ich das überhaupt machen? Die Kinder sind da und da und überall. Einer ist gerade in Kanada, wenn ich keinen Anruf kriege, mitten in der Nacht. Merkt ihr dieser Gedanke, der da so mitschwingt, ich muss da sein, damit ich mein Kind erreichen kann. Kann ich mein Handy auf Flugmodus stellen? Gott stellt sein Handy nie auf Flugmodus, ist immer da. Barmherzig. So ist er. Er reagiert mit Barmherzigkeit und führt das aus in unser Leben. Jesus sagt ja mal im Neuen Testament, die Barmherzigen und Sanftmütigen werden die Erde besitzen. Da denkt man auch, Mensch, ist das wahr? Also ich denke, der Stärkste besitzt die Erde. Wer die besseren Waffen hat, der Kampf geht weiter in der Ukraine. Die sind doch diejenigen, die die Erde besitzen. Ja, solange sie ihre Macht haben und sie ausüben. Napoleon hat dazu mal gesagt auf St. Helena im Gefängnis, Cäsar, Karl der Große und ich haben große Reiche gegründet, aber worauf? Auf die Gewalt. Jesus allein hat sein Reich auf Liebe gegründet und noch heute würden Millionen Menschen für ihn in den Tod gehen. Die Barmherzigen werden das Erdreich besitzen. Wie wahr ist das letztlich, ne? Da steckt was ganz andere Dynamik drin, wie ein Soldat, der für irgendjemand kämpft. Gott sagt dir, ich bin zutiefst barmherzig. Auch wenn dein Leben schwer ist, egal, halt daran fest. Jetzt kommen wir zum zweiten. Barmherzigkeit, Hanun, Gnade. Ich bin auch zutiefst gnädig. Dieses Wort, was hier genommen wird, Rahum war mehr das Gefühl, Gnade ist mehr dieser Aspekt des Handelns. Das steckt auch in den hebräischen Wörtern mit drin. Also ein Aktionswort, gnädig handeln. Ich habe euch mal hier einen Text aus Exodus, was ein bisschen später kommt wie unser Bibeltext. Wenn du den Mantel deines Nächsten zum Pfande nimmst, sollst du ihn wiedergeben, ehe die Sonne untergeht. Denn sein Mantel ist seine einzige Decke auf der bloßen Haut. Worin soll er sonst schlafen? Wird er aber zu mir schreien, so werde ich ihn erhören, denn ich bin gnädig. Also hier definiert er das Wort Gnade und sagt, so bin ich. Gnädig heißt, meine Aktion ist, ich greife ein und helfe und sorge, dass es den Menschen, dass es dir, dass du das bekommst, was du brauchst. Gnade, diese Aktion, Barmherzigkeit, das Gefühl, die Haltung zu uns Menschen. Gottes Eigenschaften, wie stellen wir sie uns vor? Ein Gott, der mit uns fühlt, Empathie hat und der für uns sorgt, gnädig ist. Das steckt in diesen beiden Worten drin. Die Herausforderung ist ganz stark, wie komme ich dazu, dass das mich wirklich auch bewegt innerlich? Worte wie Gnade und Barmherzigkeit und nicht handle aus Angst, Not, schlechtem Gewissen heraus, Glauben, lebe und glaube. Das ist, glaube ich, nicht ganz einfach. Das ist die Theorie, die ich euch jetzt genannt habe. Und wir fragen uns, wie können wir diese Auswirkungen, was haben sie zu sagen in unserem Leben? Wie kommen sie auch zum Zug in unserem Leben? Und dazu nochmal ganz kurz die Geschichte von Jona. Ihr kennt sie auch. Jona unterwegs kriegt den Auftrag, geh nach Ninive, denn dort sollst du predigen, mein Wort weitergeben. Ich will nochmal diese Stadt aufrufen, dass sie Buße tut. Er geht nicht nach Ninive, sondern in die gegensätzliche Richtung und nach Tarsis und wird von Gott massiv zurückgeholt. Er hat keine Chance, vor Gott wegzulaufen und landet dann doch in der assyrischen Hauptstadt Ninive. Wahnsinnsstadt. Er kommt davon, sein Israel ist nichts im Vergleich. Und diese Stadt und diese Leute haben ihr Volk massiv unterdrückt. Umgebracht, zerstört, weggeführt und vieles mehr. Und er soll da jetzt predigen. Er wusste schon, warum er da nicht hin wollte. Ganz deutlich. Er wollte nicht in diese Stadt. Und so predigt er ganz kurz, nicht so lang wie ich heute. Noch 40 Tage, dann geht die Stadt unter. Einsatz, fertig. Das macht er ein paar Tage lang. Und dann reicht's auch. Und die Leute kehren um. Das ist ja das Verrückte. Die Leute sind betroffen, merken das und kehren um. Und dann sagt Jona diesen bekannten Satz dann: Ach Jahwe, genau das habe ich mir gedacht, als ich doch zu Hause war. Deshalb wollte ich nach Tarsis fliehen. Ich wusste doch, dass du ein gnädiger und barmherziger Gott bist. Hier wieder die Worte. Er hat es kapiert, er hat dieses Bild von Gott gehabt. Dass du große Geduld hast und die Güte und keine Grenzen kennt, dass du einer bist, dem das angedrohte Unheil leid tut. Ja, das Problem Jonas hier, und das ist auch fast der Höhepunkt der Geschichte, ich glaube, das kennen wir auch ganz gut. Ihm war sehr klar, dass Gott barmherzig und gnädig ist, aber diese gerade Eigenschaft hat in seinem Leben jetzt, war ihm ja nicht so wichtig. Für ihn selber natürlich, und das ist es ja, das nehmen wir vielleicht gerne auf, aber wenn Gott dann barmherzig und gnädig zu den Feinden ist, also dann ist es schon mal eine andere Geschichte. Er wurde massiv geknechtet. Und da stehen auch manchmal viele Fragen bei uns, denke ich. Wir nehmen Barmherzigkeit für uns gerne an, aber sehen wir, dass er beim Nachbarn auch barmherzig ist, dann ist das oft nicht so einfach. So ticken wir Menschen und wie anders ist Gott. Ich glaube, dieses Beispiel zeigt auch, wir müssen begreifen, wie tief die Barmherzigkeit Gottes ist. Selbst für die Leute, wo wir sagen würden, da hau jetzt mal drauf, Gott, es wird echt Zeit. Auch da ist er noch barmherzig. Gibt ihnen eine letzte Chance. Natürlich, hätten die Niniviten in diesem Moment, wären sie nicht umgekehrt, wäre die Barmherzigkeit zu Ende gewesen. Es gibt diese Grenzen, definitiv. Aber ich wollte heute nur noch mal diese Tiefe der Barmherzigkeit aufzeigen, die da ist. Wo wir selbst schon sagen würden, jetzt reicht's, Gott ist da immer noch barmherzig. Und wieder dieser Gedanke, wer sind wir Menschen, dass wir sagen wollen, wie Gott ist? Ich glaube, wir müssen da auch mal dieses Gott-Mensch-Verhältnis noch mal zurechtrücken. Wir brauchen Gottes Offenbarung, weil wir nicht fähig sind, ihn zu definieren. Und die sollten wir annehmen, demütig. Also, dass wir das im Hinterkopf auch noch mal haben. Gottes Barmherzigkeit ist so tief, so groß und so weit. Und der siebte Vers, ich habe euch den noch mal mitgebracht, wie das denn weitergeht nach der Selbstoffenbarung der Gnade. Dann zog er vorbei in seinen Augen, das ist der alte Vers, der Gnade über 1000 Generationen hin erweist, der Schuld vergehen und Sünde vergibt, aber keines ungestraft lässt, der die Schuld der Väter an den Kindern und Enkeln bis ins dritte und vierte Generation verfolgt. Das ist ein bekannter Vers, der direkt darauf folgt. Gott ist gnädig und barmherzig, so stellt er sich vor. Das schließt natürlich nicht aus, dass wenn die Menschen diese Gnade wegschmeißen, nicht bedenken, dass die Folgen eben doch auch da sind. Aber auch hier wieder, weiß nicht, ob euch das schon mal aufgefallen ist, 1000 Generationen Gnade und Barmherzigkeit. Bis ins dritte und vierte das Gericht. Es ist Gewalt. Allein das ist für mich Motivation, mich und meine Familie zu motivieren, dran zu bleiben. Hey, lasst uns das studieren. Dieser Gott, der garantiert mir, dass deine Familie in den nächsten Generationen Segen erleben wird, wenn du bei mir bist, wenn du begreifst, dass ich gnädig und barmherzig bin, wenn du siehst, wie ich bin. Wahnsinn, was da auch für ein Verlangen von Gott dasteckt, uns zu segnen, das Gute zu bringen. Innerlich, also ich weiß nicht, wie es euch innerlich, fragen wir uns doch oft, Gott, bist du wirklich so? Weil wir das nicht erleben im alltäglichen Leben. Das vertrauensvoll festzuhalten. Er ist so und er wird das Gute auch in unseren Gemeinden zum Zuge kommen lassen, auch wenn wir manchmal lange warten müssen. Gerhard Hund hat mal gesagt, so ein alter Pastor bei uns in der Gemeinde, er hat noch fast keinen Christen erlebt, wo nicht doch immer wieder über die Generationen hinweg irgendwo eine Person war, die den Glauben gelebt hat und gebetet hat. Und er ist jetzt selber gute 70 und er sieht in den Familien diese Segenslinien. Faszinierend, dachte ich, das stimmt, das trifft zu. So ist Gott. Zum Schluss habe ich euch ein paar Fragen mitgebracht, keine Antworten richtig. Das Bild von Gott, wie er sich als erstes selber vorstellt, das habe ich versucht auszumalen. Jetzt die Fragen für euch. Wie ist deine Reaktion auf Rahum und Hanun? Also barmherzig und gnädig. Spricht es dich an? Ich glaube, wir sind oft mehr angesprochen von Gerechtigkeit und vielleicht auch von rechtlichen Dingen wie von Barmherzigkeit und Gnade. Denken wir daran, dass wir das jeden Tag brauchen. Wir würden nicht einen Tag, nicht eine Minute leben ohne diese Gnade und Barmherzigkeit. Aber es ist in unserer Kultur, auch in den Humanismus-Gerede, so weit weggeraten, dass wir abhängig sind davon. Also, wie bewegt es dich? Bist du dir bewusst, dass du es brauchst? Und wie könnte das dein Handeln, deine Grundmotivation des Glaubens werden? Aus dieser Motivation heraus zu leben, zu handeln, mitzuarbeiten. Weil Gott so cool ist zu mir. Deswegen mache ich es gerne. So ein bisschen dieser Hintergrund. In welchem Bereich deines Lebens kommt die Gnade und Barmherzigkeit zum Tragen? Das wäre die zweite Frage. Die dritte, glaubst du wirklich tief im Herzen, dass Gott dein Vater ist? Jesus sagt es immer wieder, mein Vater. Und dich auch so liebt wie dein Vater, Elternliebe. Und eine Frage zur Herausforderung, würdest du dich, weil das sagt die Bibel dann auch, als eine barmherzige Person einstufen? Seid barmherzig, wie euer Vater im Himmel barmherzig ist. Bisschen was zum Weiterdenken. Die Zeit nehmen wir uns jetzt auch gleich. Da vorne seht ihr so ein Bild und Bilderrahmen und Zettel. Da ist ein Bild drauf, auch mit dem Bibelvers. Das könnt ihr euch hier gleich abholen. Wir spielen ein bisschen Musik ein zum Weiterdenken. Und das ist das, was Martina am Anfang gesagt haben. Welches Bild habe ich von Gott? Nicht vorgemalt, sondern was hast du für einen Gott? Und das könnten wir jetzt auf die Barmherzigkeit und Gnade beziehen. Wie ist das in deinem Leben? Wie siehst du Gott an diesem Punkt? Die Zeit nehmen wir uns jetzt mit ein bisschen Hintergrundmusik. Überlegen wir da weiter und kommt gerne nach vorne und holt euch so einen Zettel.